Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das uns geschenkt ist als Predigttext für diesen Sonntag, steht in Hebräer 10. Wir wollen hören auf die Verse 35 bis 36. Dort heißt es: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, danke für diese zwei Verse aus dem Hebräerbrief, die du uns gibst und schenkst für unser Leben und unser Glauben. Danke, dass du uns segnen willst durch dieses Wort. Aber damit wir deinen Segen spüren und empfangen können, dazu brauchen wir für diese Predigt deinen Heiligen Geist. Wir brauchen deine Hilfe, deine Unterstützung und Führung für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich schaue gerne Boxkämpfe. Das habe ich schon immer getan, schon als kleiner Junge. Ich weiß, die Olympischen Spiele 1976 in Montreal, die Boxkämpfe, die haben mich ganz besonders fasziniert. Das ist was ganz Tolles, wenn da so zwei Männer im ehrlichen Wettkampf gegeneinander stehen, halt nicht. Das ist was ganz Wunderbares. Ich durfte auch viele Boxkämpfe live sehen, auch Weltmeisterschaftskämpfe, wo ich dabei gewesen bin. Und mit der Zeit habe ich nicht nur das Schätzen gelernt, eben diesen ehrlichen Wettkampf, sondern was mich besonders fasziniert mittlerweile, das ist das, was in den Ringpausen passiert. Das von einer unglaublichen Dynamik, von einer unglaublichen Intensität, wenn dann der Boxer sich auf den Hocker setzt und sein Trainer zu ihm kommt. Und wenn der dann eine Minute Zeit hat, den so ein Stück weit neu auszurichten, dann kann man da keine großen Reden schwingen, das ist ganz klar. Der Mann ist abgekämpft, der hat Prügel bezogen halt, nicht? Pumpt, wer weiß wie, hat einen Puls von 200 und jetzt musst du dem in 60 Sekunden versuchen, noch mal so ein paar Dinge mitzugeben. Und dann sind das meistens sehr staccatohafte Ausrufe, die da kommen halt, nicht? Nochmal so wesentliche Grundzüge, die dann entgegengerufen werden, manchmal auch mit einer ganz intensiven Lautstärke halt, nicht? Halt die Hände hoch, bleib in der Deckung halt, nicht? Bleib bei deiner Linie halt, nicht? Oder wenn die Mut gemacht werden, mach weiter so halt, nicht? Das ist ganz interessant. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, weil dieser Predigttext mich genau an so eine Situation erinnert. Der Hebräerbrief, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit von Paulus geschrieben ist, er schreibt diesen Brief in eine Situation hinein, wo die, an die er schreibt, in einer schweren Anfechtung sind. Drei Verse zuvor heißt es im Vers 32, ihr erduldet einen großen Kampf des Leidens. Also die Menschen, an die er damals aktuell schreibt, sie stehen in einem Kampfesgeschehen drin und sind vermutlich auch ein Stück weit abgekämpft. Vielleicht sind sie ein bisschen angefochten im Glauben, so ein Stück weit zweifelnd. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und ruft ihn auch so staccatohaft, nicht in unserem Predigttext, nicht so ganz kurze Imperative zu halt, nicht so ganz kurz, worauf es nochmal angeht, angesichts ihres Kampfes, in dem sie stehen. Ich weiß nicht, was diese Menschen durchmachen dort halt, nicht, ob sie lieben Menschen verloren haben, ob sie in der Verfolgung stehen, ob sie kraftlos durch Glaubenszweifel und andere Lehren geworden sind, halt nicht. Aber in diese Situation kommt der Apostel Paulus rein und lehrt sie nochmal, sagt ihn ganz kurz und so staccatohaft, worauf es ankommt. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, eine Predigt mit vier Imperativen. Und eigentlich predigt sich dieser Predigttext selber, da gibt es nicht viel zu gucken halt, nicht. Vier Imperative: erstens, wirf dein Vertrauen nicht weg. Zweitens, habe Geduld. Drittens, tu den Willen Gottes und viertens, empfange das Verheißene. Und darum soll es auch gehen in dieser Predigt um diese vier Punkte. Das erste, wirf dein Vertrauen nicht weg, so beginnt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Also beim Boxen erlebt man das immer wieder, dass die immer wieder eins sagen müssen, die Trainer, halt die Deckung hoch, halt die Deckung hoch. Wichtiger als alles andere beim Boxen ist, dass man nicht getroffen wird. Das Treffen ist schön und gut, aber noch wichtiger ist, dass man nicht getroffen wird. Und dazu ist es nötig, dass man immer die Deckung hochhält. Mindestens eine Hand immer am Kopf. Immer schön in Deckung bleiben. Immer die Deckung nicht vernachlässigen halt, nicht? Und aber in so einem Gefecht, da verliert sich das schon mal halt nicht, dass selbst erfahrene Boxer, die 20, 30 Jahre im Geschäft sind, halt nicht ihre Deckung vernachlässigen halt nicht. Die Deckung aber ist das Wichtigste für einen Boxer. Das Wichtigste für den Christenmenschen ist das Vertrauen, wir könnten auch sagen der Glauben, denn im Griechischen werden diese beiden Begriffe häufig synonym verbraucht, ist das Vertrauen zu Jesus Christus. Das Vertrauen zu Jesus Christus. Und das möchte ich euch aus diesem Text zurufen. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Bleib im Vertrauen. Vertraue ganz der Person Jesus Christus. Vertraue ganz dem Werk Jesu Christi. Vertraue ganz dem Verdienst Jesus Christus, was er für dich auf Golgatha erbracht hat. Vertraue ganz der Macht unseres Heilandes und Herrn Jesus Christus. Vertraue darauf. Und lass da nicht nach. Vertraue darauf. Paul Deitenbeck, nicht? Das ist für mich so ein Vater des Glaubens, so eine Art Trainer, nicht wie so ein Boxtrainer. Der hat einmal einen wichtigen Satz gesagt. Paul Deitenbeck hat gesagt, die Hauptsache ist Danken und Vertrauen. Also er sprach vom Glauben. Die Hauptsache ist Danken und Vertrauen. Zum Danken kommen wir gleich noch halt nicht. Aber ist Vertrauen. Das Vertrauen zu Jesus Christus. Wir sollen dem Herrn Jesus immer vertrauen, ob es in unserem Leben hell oder dunkel ist, ob es gut läuft oder stockt, ob die äußeren Umstände zum Weinen oder zum Jubilieren sind. Jesus verdient unser Vertrauen, verdient dein Vertrauen, deinen Glauben zu jeder Zeit und in jeder Lage. Auf Jesus Christus zu vertrauen, das ist echter Glauben. Alle Hilfe von Jesus zu erwarten, das ist der wahre Gottesdienst, der dem allmächtigen Gott die Ehre geht. Hilfe von Geschöpfen oder Hilfe vom Irdischen zu erwarten, das ist Götzendienst. Auf irdische Sicherheiten sich zu verlassen, aufs Bankkonto, auf die Ehefrau, auf die eigene Gesundheit, auf meinen eigenen Intellekt und meine Kraft, das ist Unglaube. Wahrer Glaube ist, dem Herrn und Heiland Jesus Christus in allen Bereichen zu vertrauen. Und das ist eine wichtige Botschaft für dein Leben, auch für mein Leben. Und Gott hat es uns nicht nur heute mit dem Predigtext gegeben, auch gestern im Losungswort halt nicht. Da hieß es in Jona 2, die sich halten an das Nichtige, verlassen die Gnade Gottes. Da ist im Prinzip genau das beschrieben, was hier auch gemeint ist, nämlich dass Menschen, die sich auf das Irdische verlassen, da ihr Ziel drin sehen, dass sie das Vertrauen an Jesus wegwerfen. Wir sollen vertrauen. Und das ist jetzt nicht nur die Botschaft des Paulus, das ist nicht nur das, was ich euch versuche, heute Morgen so deutlich zu machen. Das haben immer wieder die Männer und Frauen des Glaubens uns gesagt und gelehrt. Einer meiner Predigtvorbilder, Spurgeon, hat das einmal ganz, ganz deutlich gemacht, an einer wunderbaren Predigt, wo er nur über das Vertrauen zu Gott gesprochen hat. Und hat da einen ganz tollen Satz formuliert. Er hat gesagt, wir müssen predigen und glauben, nicht nach der Weise der Doktoren der Theologie, sondern wir müssen glauben und predigen nach der Weise jener ungelehrten, ungebildeten Leute alter Zeit, die mit Jesus gewesen waren und von ihm gelernt haben. Brüder, sagt er dann, einige von euch haben zu viel an intellektueller Rüstung an. Legt sie ab, seid kindlich voll Vertrauen zum lebendigen Gott in Jesus Christus. Und das kann ich nur wiederholen, seid kindlich voll Vertrauen zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Und wisst ihr, wenn ihr in diesem Vertrauen lebt, dann wird ihr alles Verheißen empfangen. Da werden wir gleich noch im letzten Punkt zu kommen. Aber es wird vor allen Dingen jetzt auch eines geschehen. Wenn ihr dieses kindliche Vertrauen habt, ohne den ganzen intellektuellen Überbau, was denn die Welt sagt und was die Naturwissenschaft lehrt, was meine Frau mir einflüstert und. Wenn ihr dieses kindliche Vertrauen allein auf Jesus habt, dann passiert eins. Dann gehen die Sorgen weg. Wahres Vertrauen zu Gott, kindliches Vertrauen auf Jesus, zaubert die Sorgen des Lebens hinweg. Das ist übrigens etwas, was wir wegwerfen sollen. Dazu ruft uns nicht die Bibel ausdrücklich auf. Nicht? Das Vertrauen zu Jesus sollen wir behalten. Aber die Sorgen, das war übrigens Wochenspruch letzte Woche. Nicht? Denk mal drüber nach. Nicht? Das war Wochenspruch letzte Woche, was Gott dir gesagt hat. Nicht? All eure Sorgen werft auf ihn. Deine Sorgen, die sollst du bitte schön loslassen. Die sollst du wegwerfen auf den, der alles für dich macht. Und was du festhalten sollst, das ist das Vertrauen zu Jesus Christus. Und dann passiert Folgendes, wenn du das machst. Dann führst du ein sorgenfreies, angstloses Leben. Und das ist das, was Gott für uns als seine Geschöpfe, als seine geliebten Kinder möchte. Der möchte nicht, dass du dich um das grämst, nicht, was bei dir auf der Arbeitsstelle rumläuft. Der möchte nicht, dass du dir Sorgen machst um dein Geld. Der möchte nicht, dass du darüber nachdenkst halt und dich dadurch zermarterst, halt nicht, was mit der Krankheit deiner Frau oder deiner Kinder ist. Halt nicht. Der möchte, dass du sorgenfrei bist. Der sagt dir, ich kümmere mich drum. Das ist der gewaltige Gott, der diese Welt geschaffen hat. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen dem richtig vertrauen. Wie so ein kleines Kind, nicht? Wenn der Papa sagt, du brauchst keine Angst zu haben, bist bei mir sicher. Dann denkt er auch nicht drüber nach und reflektiert, was alles noch ist, sondern vertraut dem Papa halt nicht. Und so dürfen wir bei Gott sein. Und deshalb ist das das Erste, was ich dir noch einmal einschärfen darf, zurufen darf im Auftrage Jesu Christi. Wirf dein Vertrauen zu Jesus nicht weg. Es hat eine große Verheißung. Bleib im Vertrauen zu Jesus Christus. Ein zweites, habe Geduld. Das sagt dieser Text auch. Geduld aber habt ihr nötig. Geduld habt ihr nötig. Das ist übrigens auch beim Boxen so. Man erlebt das immer wieder, wenn so ein Boxer merkt, so in der dritten, vierten Runde, oh, ich bin jetzt besser als der andere, dann verlassen die häufig ihre Linie, bleiben nicht mehr in der Deckung, sondern wollen die in der nächsten Runde das Ergebnis erzwingen halt nicht. Und dann prügeln die wie so wild auf den Gegner ein, verlassen ihre klare boxerische Linie. Das ist übrigens der Erfolg von dem Klitschko, diesem ganz besonders starken Schwergewichtsboxer halt nicht, dass der immer sauber sein Ding runterboxt. Nicht immer denselben Stil, wie so eine Nähmaschine, nicht schneller, nicht langsamer, immer dasselbe, zermürbt die Gegner und irgendwann fallen die um, bums, nicht. Also der fängt nicht an, wild rumzuprügeln, sondern der bleibt immer dabei, der hat Geduld. Und auch das sagen die Boxtrainer immer wieder ihren Schützlingen, nur hab Geduld, nicht gerade wenn die überlegen sind, jetzt überzieh nicht, überpace nicht, halt nicht, hab Geduld. Und das brauchen wir auch im Glauben. Diese Geduld, das ist ganz wichtig. Die Geduld ist eine ganz, 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 ganz wichtige Tugend halt nicht. Geduld habt ihr nötig, heißt es hier. Und wenn ihr ein wenig die Bibel kennt, dann wisst ihr, dass von der Geduld immer und immer und immer wieder die Rede ist, nicht? Sprüche 14, wer geduldig ist, der ist weise. Sprüche 16, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Lukas 8, selig sind die, die das Wort behalten und bringen Frucht in Geduld. Oder ganz stark Galater 5, wo uns gesagt wird, die Frucht des Geistes ist Geduld. Also wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann wird das eine Tugend sein, die uns bestimmt, Geduld. Kolosser 3 ruft Paulus die Gemeinde an, zieht an die Geduld. Also quasi, das soll unser Mantel sein, unser Erkennungszeichen, was die Menschen von außen sehen. Die Thessalonicher, die scheinbar eine sehr geduldige Gemeinde gewesen sind, zu denen sagt er, wir rühmen uns eurer Geduld. Nicht? Also Paulus rühmt sich der Geduld der Gemeinde, die er gegründet hat. Halt. 1. Timotheus 6, auch wieder so ein Wort an seinen Lieblingsschüler. Jage nach der Geduld. Nicht Geduld ist ganz nett zu haben, sondern er sagt ihm, da musst du dich richtig bemühen, dass du geduldig wirst. Halt, nicht? Oder Jakobus 1, wahrer Glaube wirkt Geduld. Und Hebräer 6, 4 Kapitel vor unserem Predigtext, durch Geduld werden wir die Verheißungen ererben. Und ich hätte jetzt noch locker weitermachen können, dann ist 11 Uhr, was die Bibel über Geduld sagt, halt nicht. Eine ganz wichtige Tugend, etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere heute Morgen unter uns oder am Telefon, am Internet, schon seit Monaten, schon seit Jahren auf irgendetwas wartet. Wartet vielleicht auf den einen besonderen Menschen, wartet vielleicht auf eine Gebetserhörung, dass jemand zum Glauben findet, wartet, dass sich etwas verändert in einer kaputten Beziehung, wartet, dass endlich etwas anders wird mit dem Glauben, den man lebt, wartet auf irgendetwas. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Dinge, die wir erwarten, die wir auch von Gott erwarten, wenn wir vielleicht ständig da auch im Gebetsdienst um eine Sache sind. Und da sagt Gott dir und mir heute Morgen ganz deutlich, Geduld hast du nötig. Geduld habt ihr nötig. Habe Geduld. Es kann sein, dass es noch dauert. Dann sei geduldig und dann tu das weiter. An das, wo Gott dich hineingestellt hat. In deinen Gebetsdienst, für deine Kinder, für deine Enkel, für deine Ehe, für die Gesundheit deines Nachbarns, was auch immer. Auch wenn es morgen nicht in Erfüllung geht, bleib einfach dabei. In aller Treue, wie so eine gute Singernähmaschine, immer weiter deinen Gebetsdienst, deine Treue weitermachen. Ganz gleich, was passiert, habe Geduld. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Ungeduld, nicht? Das ist Zeichen des Unglaubens. Leider passiert uns das immer wieder, nicht? Arno Backhaus, der Evangelist aus Kassel, der hat mal einen netten Satz formuliert, der hat gesagt, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort, nicht? Und so sind wir Menschen häufig, nicht? Und so geht es mir manchmal auch, das muss ich ganz ehrlich bekennen, halt, nicht? Ich möchte auch immer gleich, jetzt und sofort, nicht? Und das ist etwas, was ich auch deutlich hören durfte für mein Leben, für meinen Glauben. Nicht? Es ist ja so einfach, euch zu erklären, wie die Dinge funktionieren von der Bibel halt, nicht? Das ist kein Thema. Es selber aber auch anzunehmen und nicht am Wort zu vergehen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Nicht? Und glaubt mir bitte eins, ich bin immer erster Hörer dessen, was von hier oben verkündigt wird halt, nicht? Und wenn Gott dann so deutlich sagt, habe Geduld, nicht? Dann bin ich hier gemeint. Und ich habe gerade dieses Wort in der letzten Woche ganz häufig bekommen, aus unterschiedlichen Ecken, dass ich Geduld haben soll. Und da will ich mich drunter stellen. Ich, ungeduldiger Mensch, und will meine Ungeduld immer wieder dem Heiland bringen und möchte ihn bitten, dass er mir Veränderung schenkt durch seinen Geist, dass ich geduldig sein darf. Geduld aber habt ihr nötig, das ist das Zweite, was uns Gott zuruft, habe Geduld. Ein Drittens, tu den Willen Gottes. Das ruft uns der Herr zu. Tu den Willen Gottes, so heißt es hier im Vers 36, damit ihr den Willen Gottes tut. Das ist ja auch das, was so ein Boxer macht, er tut das, was der Trainer sagt. Nicht? Die geben die Linie vor. Die funktionieren nicht alleine, sondern die machen, was eben der Trainer sagt. Gerade auch in so einem Kampf. Nicht? Auch wenn die dann, was weiß ich, wie gesagt, 20, 30 Jahre da im Geschäft sind. Für die ist es ganz wichtig, dass die jemanden draußen sitzen haben, einen erfahrenen Mann, der sie coacht und ihnen sagt, was sie in der nächsten Runde zu tun haben. Weil das überblicken die manchmal gar nicht. So aufgeregt, wie sie sind, wenn das Herz so pocht, halt nicht. Da brauchen die jemanden halt, der ihnen die ganz wichtigen Dinge sagt, was ist zu tun. Und glauben Sie mir, kein Weltmeister, kein Europameister steckt ohne einen Trainer in den Ring, denn ohne das wird es nicht funktionieren. Der braucht ihn für den Kampf. Und genauso brauchen wir für unseren Kampf des Leidens in dieser gefallenen Welt unseren Trainer, unseren guten Hirten, Jesus Christus, der uns sagt, was wir zu tun haben, der uns sagt, was für uns dran ist, nämlich seinen Willen umzusetzen. Jetzt fragt ihr hoffentlich weiter, ja, was ist denn der Wille Gottes halt nicht? Das ist ja schön, wenn so ein Boxer klar gesagt kriegt, und jetzt musst du angreifen, jetzt musst du nochmal mehr Dampf geben halt nicht. Aber wie ist das mit Gott nicht? Was will Gott von meinem Leben? Das Gute ist, dass Gott uns das ganz klar in seiner Schrift sagt. Ich sage immer wieder, hier drin sind die Daueraufträge niedergelegt. Es gibt bei Gott, so erkläre ich das immer den Konfirmanden, Daueraufträge und Spezialaufträge. Also ein Spezialauftrag ist beispielsweise, werde Pastor in St. Martini. Das sind nicht so viele unter uns heute, die diesen Auftrag bekamen. Ich habe diesen Spezialauftrag gekriegt, ich habe mich dem auch gestellt. Ihr habt andere Spezialaufträge, nicht? Backen Kuchen, kümmere dich um deinen Nachbarn. Das sind alle Spezialaufträge, die Gott dann auch zeigt. Aber es gibt, und darüber möchte ich sprechen, Daueraufträge im Glauben. Daueraufträge, die gelten für uns alle. Was der Wille Gottes ist, das sagt Gott auch ausdrücklich dann in der Bibel. Das ist der Wille Gottes, halt ich halt nicht. Und es gibt drei Daueraufträge, von denen ich immer wieder spreche. Das erste ist die Heiligung. Wille Gottes für dein Leben ist die Heiligung. 1. Thessalonicher 4 heißen wir, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Das ist so ein Dauerauftrag für uns alle. Wir sollen weiterkommen in der Heiligung, dass der Heilige Geist uns stärker führt und leitet. Das hat dann zu tun, dass wir immer mehr Umgang mit Jesus haben, Umgang mit dem Heiligen. Aber das sagt eben dieses Wort auch, dass wir die Unzucht meiden. Heiligung hat damit zu tun, dass man die Unzucht meidet. Und das möchte ich euch einfach so sagen. Das gilt vielleicht nicht für alle, aber einige von euch, die im Glauben sind, haben vielleicht ein Problem mit Unzucht. Und dann dürft ihr heute hören, der Wille Gottes an dein Leben ist, so steht es nach, lese es bitte nach, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, ist deine Heiligung, dass du die Unzucht meidest. Weiterer Dauerauftrag, der uns allen gilt, ist die Dankbarkeit. 1. Thessalonicher 5 heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Nicht, wenn wir den Willen Gottes tun wollen, so wie das hier verlangt ist, nicht, dann müssen wir dankbar sein. Das gehört mit dazu. Dankbarkeit ist etwas ganz Wichtiges. Das ist eine Tugend, zu der wir uns erziehen dürfen. Ja, wenn ich die Bibel recht verstehe, sogar erziehen müssen. Dass wir dankbar sind. Wir gucken ja immer nur nach vorne als Menschen, zumindest geht mir das so, nicht? Und ich will das Nächste, das Bessere, das Schnellere, das Höhere halt immer wieder. Und der Blick nach vorne, der ist uns allen gegeben, aber so nach hinten, nicht, dass wir zurückgucken, was hat der Herr nicht alles schon getan? Was hat er mir nicht alles schon geschenkt an Behütung und Bewahrung, an Segen? Und dass wir dann wirklich auf die Knie gehen und die Hände falten und sagen, ich danke dir, Herr, für. Und wenn wir damit erstmal anfangen, dann müsst ihr euch ein schönes Kissen unter die Knie tun, weil da bleibt er ziemlich lang hocken halt, nicht? Weil der Herr ist so großartig und so gnädig und barmherzig, sein wunderbarer Gott halt, nicht? Es gibt so unendlich viele Dinge, für die wir zu danken haben halt. Und das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist. Danken macht nicht nur sehr viel mit uns, nicht? Wenn wir wirklich dankbare, wenn wir immer wieder danken, werden wir zu dankbaren Menschen, da verändert sich auch unsere Lebenseinstellung. Da sind wir nicht mehr so unzufrieden, wir sind dankbar. Aber nicht nur, dass es uns dann besser geht, nein, wir geben eben dem Allmächtigen auch die Ehre. Und das ist sein Wille an uns. Nochmal, seid dankbar in allen, nicht für alle Dinge, sondern in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und wenn ihr das morgen schon wieder vergessen habt mit der Dankbarkeit, Losungstext morgen, Psalm 95, Vers 2, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, denn Gott zu preisen, diesen Gott zu preisen, ist ein großer Gott, nicht? Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, das sagt uns Gott morgen im Losungstext, nicht? Dass du es da auch nochmal hörst, halt, nicht? Wir sollen Gott danken. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch ja genau wie ich, dass wir in der letzten Zeit ein bisschen zu wenig gedankt haben. Das ist der Wille Gottes an uns, an unser Leben, an unser Glauben, dass wir danken. Auch das ist ein allgemeiner Dauerauftrag, den Gott gibt. Und ein drittes und letztes als Dauerauftrag. Also die Heiligung, die Dankbarkeit und als drittes die guten Taten. Gott möchte von uns gute Taten. Er will, dass wir Früchte des Glaubens bringen halt. 1. Petrus 2, Vers 15 steht ein ganz toller Vers. Der ist so ein bisschen grob. Schön, dass ich den nicht geschrieben hätte. Also wenn die Leute wieder sagen, ja, der ist eben vom Land, der ist so ein bisschen provinziell. Der ist vom Heiligen Geist, geschrieben durch den Petrus. Da heißt es, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Ja? Das sollen wir tun. Wir sollen gute Taten tun, damit die Menschen draußen, die Jesus nicht kennen, das auch sehen. Es ist wichtig, dass wir Jesus bekennen, dass wir den bezeugen. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir neben dem, was wir sagen, auch Taten tun. Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist eben auch der Wunsch Gottes an uns, dass wir gute Werke tun. Einige Verse zuvor von unserem Predigtext heißt es, lasst uns gegenseitig anreizen, gute Werke zu tun. Anreizen. Und das möchte ich in dieser Predigt tun. Also wenn der Apostel Paulus das mit den Hebräern tut, dann darf ich das auch machen. Ich möchte euch anreizen, gute Werke zu tun. In der nächsten Woche mal mit ganz offenen Augen durchs Leben zu gehen und zu gucken, wo dürft ihr denn jemanden zum barmherzigen Samariter werden? Wo ist denn jemand, an dem ihr ein gutes Werk im Namen Jesu Christi tun dürft? Nicht für den, der im Graben liegt, nicht? Nicht für die Menschen, die haben es alle nicht verdient, sondern um Jesu Christi willen. Da möchte ich euch zu anreizen einfach. Nicht, weil das meine tolle Idee ist und ich irgendwie so ein gemeindepädagogisches Konzept umsetzen müsste. Weil es der Wille Gottes ist und ich es euch so sagen darf halt nicht. Es ist der Wille Gottes, damit ihr den Willen Gottes tut halt nicht. Tu den Willen Gottes und da gehören die guten Werke dazu. Also das als Dauerauftrag, du sollst natürlich auch deine Spezialaufträge alle erledigen, aber Daueraufträge, die Heiligung, die Dankbarkeit, die guten Taten. Und dann viertes und letztes aus diesem Predigttext, empfange das Verheißene und ihr das Verheißene empfangt. Bei so einem Boxkampf ist es so, wenn der Boxer dann so mit seinem Gegner 3 Minuten am Kämpfen ist, nach 2:50, also wenn der Kampf fast zu Ende ist, dann gibt es ein Zeichen von der Ringecke. Knopfen die 3-mal. Dann weiß der Boxer, jetzt sind es noch 10 Sekunden. Das ist so eine Aufmunterung halt, nicht? Weil die das erlebt haben in früheren Zeiten, wo das nicht gemacht wurde, halt nicht. Die sind irgendwann so schlapp kurz vorm Ende, dass die dann zusammengebrochen sind. Und deshalb klopft man 3-mal, dass sie nochmal wissen, jetzt sind es nur noch 10 Sekunden. Und dann kommt endlich die Pause oder, wenn es die letzte Runde ist, endlich das Ende. Und dann ist dieser Kampf endlich zu Ende. Und so möchte ich auch heute vor euch stehen und möchte so klopfen. Wir warten auf das Verheißene. Entweder kommt Jesus Christus wieder, Halleluja, dann ist alles beendet, dann nimmt er sich uns sofort zu sich. Oder der ein oder andere von euch wird sterben. Aber dann ist es geschafft. Dann seid ihr daheim beim Heiland. Dann empfangt ihr das Verheißene, das ewige Leben, diese unvergängliche Pracht, von der der Wochenspruch steht, die das Evangelium an den Tag gekommen ist, nur weil ihr glaubt. Und deshalb dürft ihr jetzt nochmal richtig Gas geben, nicht? Wie so ein Boxer, der weiß, jetzt sind es noch 10 Sekunden, jetzt kann ich nochmal richtig ranhalten, nicht? Wir dürfen nochmal richtig ran, weil wir auf das Verheißene zugehen halt, nicht? Das, was ganz Wunderbares hat. Und dessen möchte ich euch sicher machen. Das Verheißene kommt. Das himmlische Jerusalem kommt. Und das ist wichtig, dass für Männer und Frauen, die im Glauben stehen, immer wieder das auch von Gott gesagt wird. Das war schon im Alten Testament so, als das Volk Israel in der Wüste war halt, nicht? Und die nicht mehr konnten und die Dinge passieren, hat er ihnen immer wieder Zeichen und Worte gegeben auf das, was sie empfangen sollten, nämlich das gelobte Land. Es geht weiter. Die Ausrichtung auf das hin, was kommen wird. Das, was hier ist, um bildlich zu sprechen, liebe Brüder und Schwestern, den Kampf, in dem ihr steht, das ist Leid. Diese gefallene Welt hält in letzter Konsequenz immer nur Leid für uns bereit. Es gibt ein paar schöne Tage, man freut sich, man fährt mit der Frau in Urlaub und ist alles so wunderbar. Aber in Wirklichkeit ist hier alles nur Leid. Denn früher oder später geht hier alles kaputt, nicht? Unser Haus bricht zusammen halt, nicht? Meine Frau stirbt, ich sterbe, die Menschen um uns rum sterben halt, nicht? Wir werden krank, wir werden alt, nicht? Ist alles furchtbar, Menschen enttäuschen uns halt, nicht? In Wirklichkeit ist das hier ein Kampf im Leid. So muss man das Leben sehen. Man darf dankbar sein Gott für die schönen Zeiten, die er einem gibt. Aber wenn ihr in diesem Kampf steht, in diesem Leid, so wie die Hebräer, dann dürft ihr euch freuen. Es kommt was anderes, was Gott euch verheißen hat, die Ewigkeit bei ihm. Nochmal, Wochenspruch für die nächste Woche, dürft ihr euch immer darüber freuen, 2. Timotheus 1,10. Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und das ist nicht nur unser eigener biologischer Tod, der auch, sondern alles, was in dieser Welt stirbt und vergänglich ist, das Nichtige. Dem hat er die Macht genommen. Das ist was ganz Wunderbares. Ich habe letzte Woche angefangen, diese Predigt vorzubereiten. Und an diesem Punkt, da wusste ich nicht so richtig, was ich euch da so ein bisschen sagen sollte, um das noch deutlicher und tiefer zu machen. Und ich hatte so einen ganzen Stapel Post bei mir am Schreibtisch liegen. Dann habe ich erstmal, wie ich nicht weiterkam, die Post aufgemacht. Und der erste Brief, den ich aufmache, war eine Todesanzeige von einem ganz lieben Bruder. Walter Bayer hieß der ist aus dem Sachsenland unten. Und der Walter Bayer, der ist mit 96 Jahren gestorben, war Prediger im Gemeinschaftsverband, ein ganz treuer Bruder. Anfang des Jahres habe ich noch lange mit ihm gesprochen. Der konnte nicht mehr zu den Veranstaltungen kommen, aber hat gebetet wie ein Weltmeister halt, nicht? Und der wusste eins, dass sein Erlöser lebt. Und dann hat er in weiser Voraussicht dessen, dass seine Angehörigen, weil die haben ein ganz tolles Familienverhältnis gehabt mit seinen beiden Söhnen, den Schwiegertöchtern, den Enkeln und Urenkeln, halt, das ist also eine ganz tolle Familie, diese Familie Bayer, hat er in weiser Voraussicht seine Todesanzeige selber verfasst, nicht? Und da hat er hingeschrieben, oben drüber, mit so einem Bild vom verlorenen Sohn aus Lukas 15, hat er drüber geschrieben, ich will zu meinem Vater gehen. Ich will zu meinem Vater gehen. Und hat er gesagt, ich will bei meinem Heimgang euch Trost geben. Nicht, dass ihr traurig seid, weil ich jetzt bei dem bin, an den ich geglaubt habe. Der Mann war ausgerichtet auf das Verheißene. Und das hat man nicht nur in der Todesanzeige gemerkt, die ich da gelesen habe, das hat man auch immer wieder gemerkt, wenn man dem begegnet ist halt, nicht? Der hat viel Spaß gehabt an seiner Familie, die ihm gegeben war. Aber die größte Freudigkeit hatte der über das gehabt, was auf ihn wartete, nämlich das Verheißene im himmlischen Jerusalem. Und das wünsche ich uns allen, dass wir so leben und sterben können, dass wir wissen, da kommt noch was. Und nicht nur etwas, sondern das Größte und Fantastischste, was es gibt. Und darauf darfst du dich vorbereiten, auf den Empfang dieses Verheißenen. Die Siegeskrone liegt für dich bereit. Jetzt komme ich nochmal zum Boxkampf zurück halt, nicht? Und wenn die sich dann vorbereitet haben und die haben trainiert ein halbes Jahr und Diät gehalten halt und dann haben sie einen Kampf geführt, nicht über 12 Runden und sind fix und fertig halt, nicht? Und haben gekämpft, dass sie kaum mehr können halt, nicht? Und dann haben sie gewonnen. Dann kommt der Ringrichter und hängt ihnen dann den Kranz um. Dann sind sie Weltmeister geworden. Und dann ist alles vergessen und dann ist alles nur wunderbar. Noch viel, viel besser als dieses Gefühl, was dieser Boxer, der dann so gekämpft hat, das werden wir eines Tages haben, wenn wir bei Jesus sind, nicht? Wenn wir nach dem Kampf und dem Leiden dieser Welt angekommen sind in der Herrlichkeit und wenn wir das Verheißene empfangen werden. Und darauf darf ich dich im Namen Jesu Christi noch einmal neu hinweisen und darf dich neu einfach darauf ausrichten. Jesus Christus verheißt dir ewiges Leben bei ihm im himmlischen Jerusalem und du darfst dich vorbereiten darauf, dass du das ganz bald empfangen wirst. 4 Punkte, 4 Imperative, die ich im Auftrag Gottes euch so zurufen wollte, in dieser kleinen Ringpause im Kampf stehen, wo wir jetzt hier sind in der Welt. Erstens, wirf dein Vertrauen nicht weg. Zweitens, habe Geduld. Drittens, tu den Willen Gottes. Und viertens, empfange das Verheißene. Noch einmal möchte ich uns den Predigtext lesen. Werft euer Vertrauen nicht weg. welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Gott. Amen.